bin in diesem Jahr 50 geworden. Und ich bin eigentlich keiner, der was auf Zahlen gibt. Also mich hat das nicht angefochten, als ich 30 wurde, nicht angefochten, als es 40 wurde. Es hat mich auch nicht angefochten, als ich 50 wurde. Aber ich habe gemerkt, wenn man 50 wird, dann hat man eine Vergangenheit. Ja? Vorher denkt man, Vergangenheit ist nur was für Ältere, ja, die in der Vergangenheit leben. Aber so mit 50 merkst du plötzlich, Mann, das ist ja schon 30 Jahre her. Ja, da sind viele noch gar nicht geboren gewesen. Das ist schon was. Und ich habe mir, dadurch, dass auch meine Eltern jetzt mit bei uns im Haus wohnen, ist das immer wieder nochmal so eine Glühlampe zurück, ja, so in die Vergangenheit. Ja, wenn du deinen Eltern so begegnest, wie früher, als du noch zu Hause gewohnt hast, das hat schon ein bisschen was bei mir ausgelöst, so zu denken, wie ist eigentlich dein Leben gelaufen? Wo sind die 30 Jahre hin? Ja, so wenn man 20 ist, denkt man, naja, wenn du 80 wirst, hast noch 60 Jahre vor dir, 60 Jahre, meine Güte, das ist eine lange Zeit. Aber die Zeit ist schnell weg. Und ich habe mir so Gedanken gemacht zu meinem Leben und habe mich gefragt, naja, ist eigentlich aus deinem Leben das geworden, was du dir so gedacht hast? Ist vielleicht auch mal eine spannende Frage für euch. Wenn ihr mal so schaut auf euer Leben, wird euer Leben gerade so, wie es euch denkt? Oder ist es vielleicht schon so geworden, wie ihr das so eingestielt habt am Anfang? Eigentlich ist es ja so, wenn man geboren wird, hat man keine Chance, sich Mama und Papa auszusuchen. Ja? Der Rufus sagt hin und wieder schon mal, blöde Eltern. Ja? Dann gab es immer irgendeine Ansage, die ihm nicht gefallen hat. Und dann sage ich ihm immer, Mama und Papa kannst du dir nicht aussuchen. Rufus, wenn du groß bist, kannst du dir fast alles aussuchen in deinem Leben, aber Mama und Papa hast du keine Chance. Ja? Und wenn ich dann auf meinen Sohn schaue und gucke, was wird ihn wohl in der Zukunft erwarten? Und bei diesen Gedanken habe ich eine Geschichte neu entdeckt für mich, eine biblische Geschichte, die mich schon als kleiner Junge immer fasziniert hat, weil der Held in dieser Geschichte jemand ist, den ich überhaupt nicht mochte. Ich erzähle euch mal die Geschichte. Da gibt es einen Mann, der hieß Isaak. Und Isaak, er hat eine Frau geheiratet, auch ein bisschen auf Druck der Gesellschaft. Und nun sollten Kinder kommen und Isaak und Rebekka bekamen keine Kinder. Ja, vielleicht kommt dem einen oder anderen so eine Situation auch schon mal im Leben vor, dass man verheiratet ist und alle warten, wann kommen denn die Kinder, und die Kinder kamen nicht. Und das hat bei den beiden auch immer ein bisschen Stress ausgelöst. Und dann endlich, ja, wie das Lächeln Gottes so manchmal spielt, wird die Rebekka schwanger, 20 Jahre lang, ja, lange Durststrecke. Ja, und dann bekommt die Rebekka Kinder. Die bekommt nämlich nicht nur ein Kind, sondern kriegt gleich Zwillinge. Ja, das ist der, der lange bittet, der kriegt dann von Gott immer gleich den Doppelschlag. Ja, und wer so selber Kinder hat, der weiß, so ein Kind ist schon in Ordnung, aber so gleich zwei auf einmal, hast du beide Hände voll zu tun, was zu machen, war das tragisch. Und es geht mir um diese beiden Kinder, weil Isaak und Rebekka gehörten in die Heilslinie Gottes. Das heißt, ihre Familie gehörte zu den privilegierten Familien, die Gott so ganz bewusst durch die Weltzeit geleitet hat. Ja, schon die Väter und davor hat Gott immer wieder angeleitet, so wie sollen sie durchs Leben gehen, auch ein Vorbild sein fürs Volk. Und jetzt werden zwei Söhne geboren. Und das ist natürlich für eine israelitische Familie eine tolle Sache, ja. Aber bei Zwillingen kann man sagen, naja gut, wenn man heute Zwillinge kriegt, die haben es gut, die kriegen ja alle das Gleiche. In Israel war das anders. Der Junge, der zuerst geboren wurde, das war der Privilegierte. Das war der Erstgeborene. Und ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut, was durfte der eigentlich alles? Also der Erstgeborene hat zum Beispiel beim Erbe später den doppelten Anteil bekommen. Ja, das heißt also, wenn die Familie drei Autos hatte, hat der Erstgeborene zwei gekriegt und der Zweitgeborene hat ein Auto gekriegt. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, israelitische Familien haben nicht meistens nur ein oder zwei Kinder gehabt, die haben eine ganze Batterie an Kindern gehabt. Ja, das heißt, der Erstgeborene hat immer deutlich mehr bekommen als die anderen. Dann war er auserkoren, die Familie zu leiten. Ich meine, wenn man sich das heute überlegt, was heißt das heute, die Familie zu leiten? Naja gut, da steht nicht so viel hinter. Ja, wenn man einen Bruder hat, der vielleicht nur ein Jahr jünger ist oder vielleicht nur ein paar Minuten jünger ist, was willst du dem sagen? Du bist selber nicht erfahren. Aber damals galt das rechtlich so, dass wenn es Familienentscheidungen gab, immer das Familienoberhaupt entschieden hat und das galt. Und da konnten alle anderen in der Familie rebellieren. Wenn der Chef in der Familie gesagt hat, so ist es, dann ist es so. Ist heute ein bisschen anders, aber damals war das so. Und am Ende hat dieser Erstgeborene vom Vater einen Segen bekommen. Jetzt kann man sagen, naja, kannst du dir für den Segen was kaufen? Nee, was kaufen kannst du nicht, aber du kannst sicher sein, dass in der Familie, die zur Heilslinie Gottes gehört, dass Gott da in besonderer Weise diese Person durch das Leben leitet und aufpasst, dass das Leben gelingt. Und dann werden die beiden Kinder geboren, Esau und Jakob. Und Esau hatte das unglaubliche Glück, zuerst seiner Mutter zu entschleichen und war damit der Erstgeborene. Und Jakob kam nur kurze Zeit hinterher. Und eigentlich müsste man sagen, für den Esau beginnt jetzt eine super Zeit. Ja, er ist der Erstgeborene, ja, er hat alles. Ja, er ist in einer Familie, die nicht arm ist. Ja, der Isaak hatte schon was zu bieten. Ja, da waren viele Tiere dahinter und eine große Anzahl von Leuten, die für ihn gearbeitet haben. Das war eigentlich ja, eine prädestinierte Stellung, um zu sagen, dir wird es in Zukunft gut gehen. Und der Jakob, der kam als Zweiter, nur unwesentlich dahinterher. Ja, was hat der bekommen? Ein bisschen was vom Erbe und das war's. Und dann sieh mal zu, wie du dich durch dein Leben schlägst. Und wenn man in die Geschichte von Israel zurückschaut, dann sieht man immer nur die Geschichte der Erstgeborenen. Die anderen tauchen, werden irgendwann erwähnt, aber sind irgendwann weg. Da hört man vielleicht nochmal den Namen, aber so eine Geschichte von ihm oder so, kommt überhaupt nichts. Und jetzt können wir was von Esau erwarten. Esau, der Erstgeborene. Und Esau war so der typische Papa-Typ, ja, Jäger, ja, bisschen grobschlächtig, ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen, ja, bisschen macho-mäßig. Und der Jakob war so eher der Mama-Typ. Ja, immer so bei Mama sein und von Mama ein kleines Extrawürstchen zugeschoben kriegen, sich hinter Mama verstecken, wenn es mal schwierig wird. Und so sind die beiden aufgewachsen. Bis dahin noch alles gut. Und warum steht diese Geschichte in der Bibel? Weil sich in dem Leben der beiden grundlegend was verändert hat und das ist eine spannende Geschichte für mich geworden. Da geht nämlich der Jakob hin und als sein Bruder erschöpft von der Jagd wiederkommt, hatte der Hunger. Und der Jakob als gutes Mamakind hatte der schon eine Suppe gekocht und zwar nicht, weil der gerne Suppe kocht, sondern weil er einen Plan hatte. Er hat seinem Bruder gesagt, ja, wenn du Hunger hast, hier hast du was zu essen, aber das Essen kriegst du nicht für lau. Ja, kennt ihr das unter Geschwistern, ja, dass man nichts für lau kriegt? Ja, da muss man immer was tauschen und immer irgendwie was kummeln. Ja, und der Jakob sagt, naja komm, das Erstgeburtsrecht für einen leckeren Teller Linsensuppe. Ja, und der Esau, vielleicht nicht der hellsten einer, ja, sagt sich, boah, was interessiert mich das Erstgeburtsrecht in 30, in 40, in 50 Jahren, keine Ahnung, mein Papa stirbt, ja, kann sich eh keiner dran erinnern, ich habe Hunger. Ja, Linsensuppe jetzt, ja, Erstgeburtsrecht interessiert mich nicht. Und so hat er dem Jakob das Erstgeburtsrecht verkauft, was so ein Deal war unter Brüdern. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob der vor Gericht standgehalten hätte, ob man dazu einfach kann. Du kannst ja auch nicht einfach hingehen auf den Markt und sagen, ich verkaufe mein Kind hier, gib mir 5.000 Euro, nimm das mit und weg. Ja, so einfach geht das nicht, das gibt ja Gesetze. Ja, wenn das jeder machen würde, wie er will. Das kann man nicht machen. Und so hat der Esau einfach guten Herzens für ein Tellerchen Suppe sein Erstgeburtsrecht vergeben. Dann wurde es ein bisschen schwierig in der Familie, wir halten das mal fest. Die ganze Familie rückte aus, musste weg, weil es schwierig war, dort zu leben. Und dann merkte Isaak, ich werde alt. Und zwar nicht das Altgejammere, was wir manchmal so drauf haben, ja, wo es so ein bisschen Zipperlein ist, sondern der Isaak merkte, bei mir geht es wirklich zu Ende. Ich merke, ich kann schon nicht mehr richtig gucken, mit dem Hören ist auch schon nicht mehr so gut, ich kann mich kaum noch bewegen und ich merke einfach so, wie meine Kraft entweicht. Und er ruft seinen Sohn Esau und sagt, so Esau, jetzt machen wir die Übergabe. Ja, koch mir nochmal was Schönes, was Leckeres und dann bekommst du von mir den Segen und damit bekommst du dein Erbe, damit bist du der Chef und damit bist du von Gott gesegnet. Und der Esau, gar nicht an was Arges denkend, dass der Jakob da noch was in der Hinterhand hat mit der Linsensuppe, geht der raus und versucht ein Tier zu erlegen und in der Zeit steht, ach wie Wunder, Jakob schon bereit, um seinem Vater etwas mit Mamas Unterstützung was Leckeres zu geben. Man zieht sich noch ein Fell über die Arme, damit man nicht so auffällt. Und wir merken schon, der Isaak muss wirklich körperlich und sensorisch schon wirklich am Ende gewesen sein, dass der so ein Fell da am Arm nicht so wirklich erkannt hat. Umso mehr das, was Jakob da getan hat, welche Bedeutung das eigentlich hat, seinen Vater so zu hintergehen. Und so segnet Isaak letztendlich Jakob und macht ihn damit zum Erstgeborenen in seiner Familie und gibt ihm den Segen Gottes. Und hier fängt zum ersten Mal an, für mich die Geschichte dramatisch zu werden. Und ich frage mich, wenn ich mir so die Geschichte weiter so anschaue und Jakob plötzlich so in den Fokus der Geschichte gerät, weil er plötzlich der Heilsträger ist, da frage ich mich, wo bleibt Gott? Das war Betrug. Das war nicht ein dummer Jungenstreich. Das war nicht einfach nur so ein bisschen gespielt und ein bisschen abgezockt. Das war ein ganz mieser Betrug. Und wo bleibt Gott? Gott sagt keinen Ton dazu. Da kommt nicht mal eine Wolke am Himmel. Da kommt nicht mal ein bisschen Regen runter, geschweige denn von Blitz und Donner. Da kommt kein Engel, der dem Jakob an den Ohren zieht und ihm sagt, gib das zurück. Überhaupt nicht. Sondern der Esau, und jetzt wird es dramatisch, kommt nach Hause. Sein Vater erklärt ihm die Situation. Beiden werden die Augen geöffnet, dass sie betrogen wurden. Und dann sagt Isaak zu Esau, dort, wo du wohnst, wird das Land nicht fruchtbar sein. Kein Regen fällt darauf. Mit Hilfe deines Schwertes musst du dich ernähren und deinem Bruder wirst du dienen, doch dann wirst du seine Herrschaft abschütteln und frei sein. Mal richtig Mist. Eigentlich hat der Esau die besten Voraussetzungen überhaupt im Volk Israel. In der Familie, die Heil bringt, der Erstgeborene zu sein, super. Und die einzige Verheißung, die sein Vater jetzt hat, ist, das Land ist scheiße, was du hast, da wächst nichts. Ja, du musst dein Geld mit dem Schwert verdienen, was heißt, du musst kämpfen, du musst töten, du musst dich durchsetzen, du schwebst in Lebensgefahr und es wird eine ganze Zeit lang dauern, bis du deinen Bruder wirklich abschütteln kannst und frei bist. Ich weiß nicht, wie das so in eurem Leben ist, wenn ihr mal an eure Zukunft denkt, wie so euer Weg geht. Ich weiß nicht, ob der Esau wirklich so wenig nachgedacht hat, wie man ihm oft unterstellt, weil er ja für eine Linsensuppe sein Erstgeburtsrecht weggegeben hat. Aber ich glaube, der Esau hat schon nachgedacht. Er hatte schon eine Perspektive auch für seine Zukunft. Er hat sich gefreut darauf, dass sein Vater ihm den Staffelstab übergibt. Er ist rausgegangen und wollte das beste Tier erlegen für seinen Vater, wollte wiederkommen, wollte seine Zukunft planen und er kommt wieder und steht vor dem Zerbruch seines Lebens. Pong! Und alle Türen sind zu. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du selber schon mal so eine Situation erlebt. Und das, was dann bei dir passiert, emotional, ist ja nicht, dass du sagst, okay, ich mach was anderes. Sondern am liebsten würdest du das Messer rausholen und gucken, wo dein Bruder ist. Und der Jakob wusste das. Der hatte sich nämlich schon auf den Weg gemacht, ja, und hat sich abgesetzt. Ja, hat gesagt, wenn mein Bruder davon erfährt, ja, sage ich, da darf ich nicht in der Nähe sein. Ja, der würgt mich auf der Stelle. Und ich hätte nicht mal eine Chance und Mama könnte mich auch nicht retten. Und so ist er abgehauen, der gute Jakob. Und auch jetzt an dieser Stelle frage ich mich, wo ist Gott? Warum sagt er nichts? Wir haben ganz viele Lieder heute gesungen, ist mir so aufgefallen, weil ich das Thema der Predigt schon so im Kopf hatte. So, und Gott will dich begleiten und er ist bei dir und er macht was mit dir und er beschützt dich und er hilft dir. Ja, und Esau sagt, wo bist du denn, Gott? Ich bin der Erstgeborene. einmal betrogen mit der Linsensuppe, hast du nichts gemacht? Jetzt beim Segen, wo es ernst wird, hast du nichts gemacht? Kein Ton, kein gar nichts. Du hast nicht mal in der Zeit dazwischen dafür gesorgt, dass der Jakob irgendwie verschwindet. Dass der gar nicht mehr in die Gefahr kommt, das zu tun und umzusetzen. Nein, du hast nichts gesagt, Gott. Und manchmal kommen wir im Leben an solche Situationen, wo wir denken, wir sind total von Gott verlassen. Und es kann doch nicht sein, dass ich mit Gott leben will und Gott ist irgendwo weg und mein Leben fährt so richtig vor die Pumpe. Die Frage ist, was du daraus machst. Jetzt wäre es natürlich spannend, mal den Kegel von Jakob zu nehmen und ihn auf Esau zu setzen und zu sehen, wie geht jetzt das Leben von Esau weiter. Pech gehabt, lieber Esau. Du gehörst nicht zur Heilslinie Gottes. Da schreiben wir nichts drüber in der Bibel. Deine Geschichte interessiert nicht. Das wusste Esau damals nicht, aber ich glaube, er hat sich manchmal so gefühlt, ja, dass er so am Rand steht, mit dem Schwert in der Hand und sagt, so, was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was du machen würdest. Wie lange du bräuchtest, um dich von so einem Schlag zu erholen. Nicht nur, dass deine Zukunft kaputt ist, sondern auch die Beziehung zu deinem Bruder. Kaputt. Erledigt. Ich glaube nicht, dass der Jakob sagen würde, ah ja, komm, der beruhigt sich schon wieder und dann ist alles wieder gut. Er hat ihm keinen Ball geklaut, er hat ihm das Leben geklaut. Und wahrhaftig, Identitätsbetrug. Weggenommen. Hat ihm anderes gegeben, mit dem er gar nichts machen konnte. Und dann schweigt die Geschichte über Esau. Dann hören wir Jahrzehnte gar nichts in der Bibel von Esau. Und wir hören die schönen Geschichten von Jakob, den Held Gottes. Ja, wird selber betrogen von seinem Onkel zweimal. Ja, heiratet erst die falsche Frau, dann die richtige Frau. Dann will sein Onkel ihn noch mit den Tieren bescheißen. Ja. Und Gott unterstützt den auch noch. Ja, anstatt ihn mal so richtig schön in die Falle laufen zu lassen und zu sagen, so, siehste, du hast deinen Bruder betrogen, jetzt hat dein Onkel dich betrogen, jetzt seid ihr quitt. Nee, gar nichts. Gott bewahrt Jakob sogar noch davor. Wie war das noch? Was hat Gott gleich noch für Esau getan? Nix. Nicht zu verstehen. Und als ich als Kind diese Geschichte gehört habe, habe ich gesagt, stimmt doch was nicht. Da hat doch einer die Geschichte falsch aufgeschrieben. Das kann doch nicht sein. Ja, das kann doch nicht sein. In jeder Geschichte kommt diese Dramatik und dann kommt Gott aus dem Hinterhalt, ja, und bam, ja, und es gibt eine super Lösung, ja, aber nichts passiert. Und dann mischt Gott sich in diese Geschichte tatsächlich noch ein, mit der bahnbrechenden Anweisung, mit dem unglaublichen Auftrag, Jakob, geh nach Hause. Wow. Super, oder? Geh nach Hause. Ich meine, für uns mag das vielleicht ein bisschen amüsiert klingen, aber für den Jakob hat es schon geklingelt. Er sagt, wie, nach Hause? Ich wohne hier, ja? Ich bin zu Hause hier. Nee, und er wusste schon, was Gott meint. Geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Familie zurück, da wo die sind. Und dann ging das Kopfkino los bei Jakob. Ja? Was mit meinem Bruder? Hast du schon mal 20 Jahre lang Stress mit jemandem gehabt, ihn nicht gesehen und dann sollst du den nochmal ansprechen? Versuch den mal anzurufen. Ja? Jakob konnte das nicht, aber wenn du das heute machen würdest, du würdest dich vielleicht trauen, mal so eine kleine, schamvolle SMS, so Hallöchen. Ja? Und dann wartest du auf den Shitstorm, der zurückkommt und guckst mal, was du dann damit machst. Aber der Jakob wusste, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, ich muss zurück. Ich muss zurück. Und dann ist er losgegangen mit seiner Familie. Und weil er unheimlich viel von seinem Bruder hielt, hat er die Familie aufgeteilt. Warum hat er die Familie aufgeteilt? Ja, er hat sich gedacht, wenn der Esau kommt und eins meiner Familienlager erwischt, dann macht er das nieder, aber das andere kann abhauen. So hat er gedacht. Und dann hört er plötzlich, dass Esau spitz gekriegt hat, er, Jakob, kommt zurück mit seiner ganzen Familie. 400 Männer unter Waffen. Hatte 20 Jahre Zeit. Und 400 Männer unter Waffen zu der Zeit, hieß, das war eine kleine Armee. Und dann noch zu Pferd. zu Pferd hast du im Kampf sowieso immer einen Vorteil. Und Jakob wird nicht berichtet, dass er da irgendwas hätte entgegensetzen können. Vielleicht eine kleine Eselstruppe, aber im Grunde genommen nichts, was du wirklich ernst nehmen kannst. Und der Jakob sagt, naja, wie macht man das denn, wenn man versucht, den anderen davon zu überzeugen, dass man ein guter Kerl ist, schickst du ihm Geschenke. Ja? Versuchst ihn zu kaufen. Ja? Und er gibt Anweisungen, Teile seiner Herde abzusondern und sie nacheinander schön zu Esau zu schicken. Nicht alle auf den Haufen, sondern der Esau sollte den Eindruck haben, er kriegt ständig ein Geschenk von Jakob. Und dann schickt er sie los und sagt ihm bloß, dass das von Jakob ist und dass es gut gemeint ist und dass er das behalten darf und dass es extra für ihn ist. Und der Esau kommt geritten, guckt sich das an und reitet immer weiter. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Jakob steht und so stelle ich mir das vor, siehst du schon am Horizont die riesige Rauchwolke, die riesige Sandwolke, die die Pferde aufwirbeln, als sie ihre Angriffsreihe bilden. Der Jakob sagt, so, jetzt ist soweit. Jetzt ist soweit. Und dann kommt der Esau angeritten mit seinen Leuten. Der Esau springt vom Pferd und ich weiß nicht, ob dem Jakob so richtig das Herz explodiert und sagt, was mache ich denn jetzt? Schön sterben, hoffen, dass Gott einen Engel schickt oder dass irgendwie vom Himmel irgendwas passiert. Aber da muss man sagen, da ist Gott fair, ja, da lässt er den Jakob schön alleine stehen. Ja? Da gibt er ihm irgendwie keinen Hinweis, du mach dir keine Sorgen, wenn der Esau näher kommt, ich bin da. Nee, gar nichts. Da muss der Jakob stehen, das muss er aushalten. Und dann kommt der Esau und umarmt seinen Bruder. Geht einfach hin und umarmt ihn. Er würgt ihn nicht, er schlägt ihn nicht, er beschimpft ihn nicht, er umarmt ihn. Und nicht, weil Esau nichts zu sagen hätte, aber er braucht gar nicht reden, sondern er umarmt ihn. Und es ist gar nicht nur diese Geste. Dann sagt der Jakob zu ihm, guck mal, Bruder, es tut mir so leid. Ja, du kannst ganz viel von dem, was ich habe, gebe ich dir und schenke ich dir. Und es ist eine nette Geste, oder? Wenn man sich mit seinem Bruder vertragen hat und der Bruder schiebt ein Vermögen rüber, ist eine gute Sache. Wisst ihr, was der geantwortet hat, der Esau? Brauche ich nicht. Ich habe genug. Hallo? Geld? Genug haben? Kann man das? Das Konto irgendwann voll? Aber der Esau wollte ein Zeichen setzen. Der wollte sagen, mich kaufst du nicht. Mich könntest du gar nicht kaufen. Mich könntest du gar nicht bezahlen. Für das, was du getan hast, so viel Geld hast du nicht. So viel Geld besitzt du nicht, dass du mich kaufen könntest. Ich brauche das nicht. Warum sagt der Esau das? Weil in den 20, 30 Jahren, die vergangen sind, etwas mit dem Esau passiert ist. Und das finde ich bemerkenswert. Da steht ein Mann am Anfang einer ganz tollen Karriere, der hat die besten Voraussetzungen, familiär, finanziell, sozial, integriert in die Gesellschaft. Und mit einem Schlag steht er in der dritten oder vierten Reihe. Schlechteste Prognosen. Eine Verheißung von Gott. Dein Land ist Mist. Du musst kämpfen und Leute umbringen, um dich durchzuhalten. Und was haben diese 20, 30 Jahre aus ihm gemacht? Ein Mann, der überhaupt keinen Groll hegt. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, was passieren müsste in so 20 Jahren, dass ich sage, komm her, Bruder, es ist alles wieder gut. Du brauchst auch nichts wieder gut machen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Wenn du was Großes verloren hast, kannst du dann noch mal zufrieden sein mit dem, was du bekommst? Wenn das bei weitem nicht das ist, was du willst. Und ganz ehrlich, dass der Esau da 400 Leute unter Waffen hatte, macht deutlich, was der gearbeitet hat. Ja, der hat nicht Kartoffel geschält für alle mit seinen Schwertern. Ja? Wenn der zur Arbeit ging, haben Leute ihr Leben gelassen. Und 400 Leute zu bezahlen, ist nicht so einfach. Das heißt, da mussten ganz schön viele Leute ihr Leben lassen. Und er musste hart kämpfen dafür. Hat wahrscheinlich auch oft viele seiner Leute verloren. Und er hat viel Geld dabei verdient, damit er die Leute auch bezahlen konnte. Es war ein hartes Leben. Und trotzdem merkt man dem Esau überhaupt keine Verbitterung an. Warum macht er das? Warum macht er das? Warum kann Esau einfach seinem Bruder so in die Augen schauen? Weil er sein Leben angenommen hat. Wenn du so eine Situation schon mal erlebt hast, dass dir so alles verbaut war, dann geht das Leben ja weiter. Die Zeit geht weiter, die Tage gehen weiter und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du eine Entscheidung treffen musst. Willst du dich vergraben? Willst du dich ewig in Hass und in Auseinandersetzung baden? Willst du Verzweiflung jeden Morgen spüren? Oder sagst du, komm, ich fange wieder was an. Ich nehme das. Und der Esau hat das genommen. Und was mich hier begeistert ist, dass diese Entwicklung ja nicht von allein passiert. Dass du so einen hasserfüllten Moment hast mit deinem Bruder, der nach 20 Jahren dazu führt, dass er der Initiator ist, um Vergebung einzuläuten, passiert nicht einfach so. Da hatte Gott seine Finger im Spiel. Und das macht mir deutlich, auch wenn du nicht siehst in deinem Leben, dass Gott einen großen Plan für dich hat, auch wenn er nicht die Fahne über dir schwenkt, nicht mit der Trompete hinter dir steht, sodass du merkst, in welche Richtung du gehen musst, Gott ist trotzdem bei dir. Gott macht was mit deinem Leben. Ich weiß nicht, ob das erstrebenswerteste Leben ist, was Esau sich vorstellen konnte. Aber von seinem Menschentypus, wie er war ja ein bisschen grobschlächtiger und er war ja ein bisschen mehr so der Macho-Typ, passte das, was er da gemacht hat. Die Arbeit passte zu ihm. Deswegen hat er sie gut gemacht. Deswegen konnte er 20 Jahre überleben. Und deswegen konnte er am Ende auch sagen, ist alles gut. Gott hat einen Weg für mich gefunden, mit dem ich so leben konnte. Der Jakob stand so die ganze Zeit im Rampenlicht, wurde beobachtet, alle haben geguckt, was er so macht. Und der Esau hat einfach so gelebt, keiner berichtete, was ihn so angeht. Aber sein Leben finde ich total spannend. Wie Gott es geschafft hat, ihn rauszuholen aus dieser Angst, dieser Verzweiflung und ihn zu einem Mann zu machen, der am Ende den größten Schritt macht. Und ganz ehrlich, wenn ich Esau und Jakob da stehen sehe und wenn man weiß, dass der Jakob ja ein bisschen vorher, bevor er auf Esau trifft, noch mit Gott gerungen hat. Da kam noch ein Engel zu Jakob, ja, und sie haben noch gerungen und Jakob macht noch die Backe auf und ich lass dich nicht gehen, du musst mich segnen. Und er kämpft sich bei Gott wieder auf eine fiese Art und Weise, seinen Segen. Ja? Wenn man sich das überlegt, dann muss ich sagen, wer ist denn der Held in dieser Geschichte? Ist doch nicht Jakob, oder? Möchtet ihr Jakob sein? Ich möchte nicht so einen Charakter haben. Ich möchte nicht, weil ich betrogen habe, an der Sonne stehen. Ich möchte das nicht durchgemacht haben, was Jakob durchgemacht hat. Da ist doch eigentlich Esau der Held. Für mich schon. Aber es macht deutlich in dieser Geschichte, worum es eigentlich geht. Eigentlich hat die Vergebung zwischen Esau und Jakob ja nicht erst bei ihrem Treffen stattgefunden. Die Vergebung hat ja schon viel früher stattgefunden. Und ich glaube, sie hat sehr früh stattgefunden. Ich glaube, dass Gott dem Esau deutlich gemacht hat, du musst loslassen. Du musst dich befreien davon. Du musst dich befreien von den Ambitionen, von denen du gedacht hast, dass du sie hast. Du musst dich befreien davon, dass du für dich ein Ziel vor Augen hattest, wo du hin wolltest. Du musst dich befreien und musst das leben, was da ist. Klingt nach einem Ansatz für unser Leben. Was planst du für dein Leben? Was willst du machen? Hast du vielleicht auch so einen festen Lebensplan? Weißt du schon, wie die nächsten 10 Jahre aussehen werden, die nächsten 20? Hast du schon überlegt, wie alles geht? Und manchmal schlägt das Leben dazwischen. Manchmal geht es nicht so weiter. Manchmal kann man das nicht machen, was man da so will. Und man kämpft und rackert und Man versucht das gerade noch so richtig hinzubekommen, aber es geht einfach nicht. Du musst was anderes machen. Und Gott hat mir so für mich auch so die Augen geöffnet, zu sagen, auch wenn man vielleicht nicht immer sieht, dass Gott an deinem Leben interessiert ist, er ist trotzdem da. Er stellt trotzdem die Weichen. Und er wird sehr früh mit Esau gearbeitet haben, dass dieser loslassen kann. Denn dass Esau so entspannt zu seinem Bruder gegangen ist, ist nicht eine Sache, die gerade eben entschieden wurde. Das hatte Esau sich schon in langer Zeit überlegt. Und als er wahrscheinlich gehört hat, dass Jakob kommt, wird er wahrscheinlich ein richtiges Glücksgefühl gehabt haben und gesagt, ich kann die Sache endlich bereinigen. Ich kriege die Sache endlich raus. Ich kann das endlich erledigen. Vielleicht hat er sich auch einen Spaß machen wollen und sagen, ich schicke ihm mal keine Botschaft und lass ihn mal so ein bisschen, ne, so als kleine Revanche. Ich weiß nicht, wie Esau so war, aber vielleicht war das auch mit so einem Augenzwinkern. Aber das zeigt auch, welche Entspannung in Esau war. Und wenn ich manchmal so mein Leben anschaue, wie verbissen ich manchmal so mein Leben führe und glaube, den Weg zu verfolgen, den ich für richtig halte und klammer mich so an diese einzelnen Dinge fest und denke, es geht gar nicht anders als nur dieser Weg, dann lehrt mich diese Geschichte, dass es doch auch anders geht. Es gibt auch andere Geschichten. Vielleicht würdest du dir auch manchmal wünschen, mehr so im Vordergrund zu stehen, mal vorne zu stehen, mal Beachtung von den Leuten in deiner Umgebung zu finden und so ganz besonders fokussiert zu sein, dass die Leute wirklich interessiert sind an dem, was du gerade tust, dass ihnen wichtig ist, was dir wichtig ist. Und du merkst, das ist gar nicht so. Und dass du vielleicht auch nur ein Fisch bist, der ein bisschen mitschwimmt. So geht es uns allen immer ein bisschen. Aber der Esau hat bewiesen, dass das gar nichts am Erfolg deines Lebens rütteln muss. Man muss gar nicht im Fokus stehen, um ein glückliches Leben zu führen. Man muss gar nicht immer im Fokus der Gesellschaft sein, was Großartiges getan haben, um am Ende zeigen zu können, dass man ein wertvoller Baustein der Gesellschaft und des Lebens war. Und dass man vor Gott eine Bedeutung hat. Der Esau hat gezeigt, dass man auch mit ganz, ganz wenig Startkapital ganz, ganz viel und Richtiges erreichen kann. Und der Jakob hat gezeigt, dass man mit ganz, ganz viel Startkapital ganz, ganz viele Probleme haben kann und dass das Leben ganz, ganz buckelig laufen kann und ganz, ganz schwierig ist, überhaupt zu Ende zu führen. Denn der Jakob hatte Elend-Theater mit allem, was da so war. Und seine Geschichte geht ja noch weiter. Mit seinen Kindern ist es da auch nicht besser, sodass er da ständig Schwierigkeiten hatte. Das, was ich uns gerne mitgeben möchte, ist einfach, dass so das, was wir im Leben bekommen haben von Gott, genug Startkapital ist, um ein richtig gutes Leben zu führen. Du musst dich gar nicht grämen, dass du keine besondere Begabung hast, dass du vielleicht ein Überflieger bist oder irgendetwas besonders gut kannst. Mach einfach das, was Gott dir gegeben hat. Und du weißt, was das ist. Du weißt, was man damit machen kann. Und du darfst, glaube ich, wie Esau darauf vertrauen, dass er, auch wenn er das nicht in die Welt herumposaunt, er trotzdem bei dir ist. Dass er an deiner Seite steht und dass er hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass das befreit. Dass wenn du dich von diesen Zwängen, die man sich manchmal selber auferlegt, was man erreichen will oder die Auseinandersetzungen, die man vielleicht in seiner eigenen Familie hat oder mit Freunden oder mit irgendwelchen Leuten, denen man begegnet ist, befrei dich davon und nutze einfach das Kapital, was Gott dir gibt. Ich möchte gerne noch mit euch zusammen beten. Vater, ganz unbestritten ist für mich Esau der Held. Er ist mein Held, weil er mir so ähnlich ist. Weil wir Dinge von dir bekommen haben, wir manchmal den Eindruck haben, dass du uns gar nicht zuhörst, dass du irgendwie so gar nicht da bist und dass du uns manchmal auch in den brenzligen Situationen des Lebens nicht so unterstützt, wie wir das vielleicht geglaubt haben. Und doch sehen wir an seiner Geschichte, dass du immer da warst, dass du vielleicht nicht immer die Posaune in die Hand genommen hast und angekündigt hast, was jetzt alles Großartiges passiert, aber du hast auf Esau eingewirkt. Du hast ihm geholfen, seinen Weg zu gehen, Vater. Und das ist genau das, worum wir dich bitten, was du uns verheißen hast, dass du bei uns bist und dass wir einfach merken dürfen, dass du uns begleitest. Vater, wir haben so viele so viele Sachen mitbekommen, die uns vielleicht gar nicht klar sind. Ich bitte dich, mach du uns die Augen auf, dass wir unser Startkapital erkennen und dass es nie zu spät ist, nochmal den Weg zu ändern und nochmal den richtigen Weg zu gehen. Herr, bitte gib uns Kraft dafür und sei du bei uns. Amen.